Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ich lese einen Text aus dem Epheserbrief zum Thema Frieden. Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz abgetan, damit er sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Entschuldigen Sie bitte meine etwas raue Stimme. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Ja, hier geht's um Juden und Heiden, um diese zwei Volksgruppen, religiös ganz unterschiedliche Gruppen, die durch Jesus zusammenkommen sollen. Ja, und wenn wir unsere Welt anschauen, Sie haben es schon gesagt, hier, Herr Kreutel, dann spreche ich uns aus dem Herzen, wenn ich sage, was die Welt heute braucht, ist Frieden. Aber das ist nicht so einfach. Überall sehen wir Konflikte, die nicht aufhören, sondern eher weitergeführt werden und neue, die auftauchen. Und es ist die Frage, was haben wir als Christen da in dieser Welt des Unfriedens zu tun? Also eins ist klar, auch wir sind aufgerufen, uns dafür einzusetzen. Wir dürfen das Thema Frieden nicht nur hinter Kirchenmauern behandeln. Auch wir müssen damit in die Öffentlichkeit und einen Beitrag zum Frieden leisten. Allerdings sollten andere Leute auch mal wissen und feststellen, dass wir wöchentlich einen ganz gewaltigen Beitrag zum Frieden geben. Jeder Gottesdienst ist eine Friedensversammlung. Und es geht hier friedlicher zu als in Fußballstadien, friedlicher als in Parteiversammlungen, als in Talkshows, Demonstrationen bei der Bundeswehr. Sie lesen kaum eine Schlagzeile, im Gottesdienst wurde randaliert. Kann schon mal vorgekommen sein, aber wenn man weltweit anschaut, wie viele Gottesdienste heute ablaufen und keine Schlagzeile darüber, dann ist das eine Versammlung des Friedens. Und vielleicht müssen wir den Menschen in unserer Umgebung klar machen, hier ist eine Friedensversammlung. Und die Friedensfreunde könnte man ja dann dazu einladen, zu dieser gottesdienstlichen Friedensversammlung. Nur mal so eine Idee, den Gottesdienst als Friedensversammlung zu deklarieren. Jeden Gottesdienst. Paulus schreibt im Römerbrief vom Gott des Friedens. Und genau das müssen wir immer wieder unmissverständlich klar machen. Wir glauben nicht an einen Kriegsgott, einen zornigen oder rachsüchtigen Gott im menschlichen Sinn. Ja, Gott ist ein heiliger Gott und er straft auch manches. Er ist wie ein guter Chirurg, der das Böse entfernen und das Gute zur Entfaltung bringen möchte. Er ist parteiisch, ja, er steht für das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, das Beste. So ist Gott parteiisch, ein Gott des Friedens. Und das müssen wir immer wieder auch sagen, auch wenn Menschen von den Kreuzzügen reden oder von dem, was Christen alles schon angerichtet haben, die ganzen Vergewaltigungen und sexuellen Missstände, die auch da in den Kirchen geherrscht haben und noch herrschen. Der Friede ist eine göttliche Stiftung. Der Unfriede ist eine menschliche Stiftung. Das muss einfach mal klar gesagt werden. Im Wort Gottes steht, die Gottlosen haben keinen Frieden. Und das Wort Gottes und sein Geist klopft bei uns Menschen immer wieder an. Er will unser Herz zur Ruhe bringen. Er will auch, dass zwischen Menschen unterschiedlicher Ansichten Frieden entsteht. Paulus schreibt einmal den Eheleuten sogar, zum Frieden hat euch Gott berufen. Und wie viel Unfriede ist schon in Ehen, die auseinandergehen oder gerade noch mit Ach und Krach zusammenhalten. Schon Eheleute sind von Gott, von der Bibel her zum Frieden berufen. Aber vor allem schreibt Paulus natürlich von Juden, sehr religiösen Juden und Heiden, die an andere Götter geglaubt haben. Nein, sie sollen in Jesus zusammenkommen. Dort ist der Kernpunkt des Friedens am Kreuz. Und dieser Friede, der darf sich ausweiten über Eheleute, Familien, Gemeinden, Dörfer, Landstriche, Städte. Und ganze Volksgruppen sollen betroffen werden, berührt werden von dem Schöpfer des Friedens, dem Herrn des Friedens, dem Erhalter des Friedens. Und das ist keine Friedhofsruhe oder geht nicht nur um einen Waffenstillstand, es geht um viel, viel mehr. Dass ich den anderen Menschen als Geschöpf Gottes anerkenne, wie sie es eben gesagt haben, den Gott liebt und dem ich auch meine Liebe zu geben habe. Sei nicht sparsam mit der Liebe. Sei nicht sparsam, Frieden anzubieten. Ja, aber jetzt müssen wir das noch ein bisschen beweisen für ganz zweifelhafte Leute, die immer noch nicht denken, Gott ist ein Gott des Friedens. Wir können ja nur von der Schrift ausgehen. Und im Alten Testament, da sagt Gott zu seinem Volk, dass er mit ihnen einen Bund des Friedens knüpft. Einen Bund des Friedens. Der soll nicht hinfallen. Und Gottes Ziel war es, seinem Volk Frieden zu geben. Und dieser Friedensbund ist durch Jesus ausgeweitet, auf alle Menschen ausgestreut worden. Ein ewig gültiger Bund. Durch Gottes Gebote und Anweisungen werden uns Dinge gesagt, die den Frieden fördern, die uns helfen, diesen Frieden zu halten. Israel erlebte natürlich auch viel Leid und viele Gefangenschaft. Prüfungen mussten sie durchstehen. Und dennoch bringt der Prophet immer wieder zum Ausdruck, Gott ist ein Gott des Friedens. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, heißt es bei den Propheten. Und Gott hat diese Tatsache noch unterstrichen, indem er sagt, dieser Bund des Friedens führt schlussendlich in ein Friedensreich. Gerade im Buch Jesaja ist davon die Rede, dass es einmal ein Friedensreich geben wird, von Gott gestiftet, ein Friedensreich. Und auch den Menschen von heute beschäftigt ja dieses Thema des Leides, des Krieges und wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott da zuschauen? Nun müssen wir allerdings feststellen, was ich vorhin gesagt habe, der Unfriede ist im Menschen. Also wir können Gott nicht für alles verantwortlich machen, was von uns ausgetan ist. Wenn ein alkoholisierter Autofahrer ein anderes Auto rammt und Menschen darin sterben, dann kann ich nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Oder wenn ein Wahnsinniger, Größenwahnsinniger, ein anderes Volk angreift, um seine Herrschaft auszuweiten, kann ich das auch nicht Gott in die Schuhe schieben. Und dann vergessen wir oft zu schnell, dass wir in einer sehr gefährlichen Welt leben, die wir uns selbst gebastelt haben. Das Auto ist ein wunderbares Instrument, aber tagtäglich kommen Menschen dadurch auch zu Tode. Und dann haben wir Gewehre geschaffen, Bomben geschaffen und viele andere Werkzeuge und Sachen, mit denen man töten kann, mit denen man Unheil anrichten kann. Also, wir müssen erst mal sehen, was bei uns der Unfriede auslöst. Die Bibel jedenfalls macht klar, wir haben einen Gott des Friedens. Er hat Gedanken des Friedens und er will mit uns Menschen einen Bund des Friedens schließen. Und noch etwas sagt Jesaja. Da ist der Fürst des Friedens. Gott schickt in diese Welt einen Fürsten des Friedens. Eine Autorität, durch die Frieden werden kann. Und das ist das Friedenskind Jesus. Jesaja ruft aus, ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Das ist Jesus gewesen. Er hat keine Messer und Gewehre gebraucht. Er hat nicht aufgerufen, die Römer aus dem Land zu werfen. Er hat zu Petrus gesagt, stecke dein Schwert in die Scheide. Vielleicht kennen Sie das Buch oder den Film Das Friedenskind. In diesem Film wird berichtet von einem Stamm in Neuguinea. Es passierte vor 70 oder 80 Jahren. Dort kommt eine Missionarsfamilie hin. Aber das Morden geht weiter. Oh, sie sind sehr dankbar, dass der Missionar ihnen Werkzeuge bringt, wo sie die Arbeit schneller machen können. Äxte und Sägen und Medizin bringt er auch noch, dass die Kinder und die Erwachsenen sich schneller von ihren Krankheiten erholen können. Ja, aber das Morden geht weiter. Feindseligkeit zwischen zwei Stämmen. Und dann sagt der Missionar Richardson eines Tages, wenn ihr nicht aufhört, dann gehen wir mit all unseren Äxten und Werkzeugen und mit unserer Medizin. Dann bleibt ihr allein. Das bringt sie schon ein bisschen zum Nachdenken. Und auf einmal setzen sie sich zusammen und bringen ein altes Ritual hervor und sagen, ja, wir wollen doch friedlich miteinander zusammenleben. Und das alte Ritual war, dass von einem Stamm der Sohn des Häuptlings in den anderen Stamm überwechselt und dort großgezogen wird. Und sobald das geschieht und solange der Sohn vom anderen Stamm, vom Häuptling, in dem verfeindeten Stamm großgezogen und erzogen wird, so lange hatten wir früher Frieden. Und das wollen wir neu wieder einführen, dieses Ritual. Und auf einmal hat Missionar Richardson auch eine Botschaft. Jesus ist genau so gekommen in eine feindliche Welt und ist das Friedenskind geworden. Nehmt ihn in euer Herz auf und euer Friede weitet sich. Und dann wurden viele Christen und Kirchen wurden gegründet und es war ein friedliches Miteinander. Ja, so entsteht Frieden in der Welt, wenn Menschen begreifen, dass es besser ist, zusammenzustehen und wenn Jesus dazu kommt. Bald haben wir Weihnachten und wir erinnern uns an den Engelchor, der singt Friede auf Erden. Als dieses Jesuskind geboren wird, soll Friede auf Erden entstehen und herrschen. Ja, Jesus ist der Friedefürst. Das wird an Weihnachten und auf Golgatha deutlich. Auf Golgatha, da sagt er seinen Feinden, ich vergebe euch. Und Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten. Darum geht's doch. Das ist doch die Kernbotschaft des Glaubens. Und Jesus hat das mit seinem Leben unter Beweis gestellt, dass er Frieden möchte. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und dieser Friede übersteigt unser Denken. Er ist kräftiger und stärker und ausdauernder als alle anderen Friedensvereinbarungen. Er ist auf ewig angelegt. Und dann haben wir noch ein Zeichen des Friedens in der Bibel. Da haben wir den Ölzweig, wird oft genutzt als Zeichen des Friedens. Oder eine Taube wird oft als die Friedenstaube wird losgelassen. Auch ein Symbol aus der Bibel, aus der Noah-Geschichte. Und dann wird auch im Neuen Testament der Heilige Geist durch eine Taufe symbolisiert. Auch er ist ein Geist des Friedens. Denn Paulus sagt, in den Früchten des Geistes, die der Geist in uns hervorbringen die Früchte. Freude, Liebe, Friede. Da ist Friede mit dabei. Der Geist Gottes ist ein Geist des Friedens. Vor vielen Jahren war ich mit einer Freizeitgruppe in Linkenheim bei einer Andacht in der Dresdner Frauenkirche. Und dort hörten wir die Geschichte der Nagelkreuze aus Coventry in England. Am 14. November 1940 flog die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg einen schweren Angriff auf die Stadt Coventry. Und der weite Teil der Stadt wurde zerstört. Es gab viele Todesopfer dort. Auch die Kathedrale wurde zerstört. Dennoch rief der Dompfarrer in der Weihnachtsansprache dazu auf, keine Rache zu üben. Und als Zeichen ließ er in die Chorwand der Kathedrale, die immer noch zerstört war, die Worte einmeißeln: Vater, vergib. Und dann ließ er drei große Zimmermannsnägel aus dem ausgebrannten Dachstuhl zu einem Kreuz schmieden, dem ersten Nagelkreuz. Ein Kreuz des Friedens soll es sein. Inzwischen gibt es viele in Deutschland in den Kirchen solche Kreuze. Pforzheim hat inzwischen mindestens drei dieser Nagelkreuze erhalten. Kurz an die Konfirmanden: in meiner Jugendzeit kursierte ein Buch, Das Kreuz und die Messerhelden. Nicky Cruz, ein Bandenführer in der New Yorker Bandenszene, der, um sein Leben geht es da in diesem Buch, und der hat wirklich gekämpft, um Leuten schweres Zeug beigebracht und geholfen, dass Leute umgebracht wurden. Aber der ist dann eben durch die Botschaft der Bibel zum Glauben an Jesus gekommen. Und da änderte sich sein Leben radikal. Und er wurde ein Botschafter des Friedens. Eine Gewalt hat aufgehört und ist in eine andere Energie umgeladen worden, Frieden zu stiften unter denen, die vorher verfeindet waren. Immer da, wo Menschen das Kreuz begreifen, entsteht Frieden. Frieden mit Gott und Frieden mit den Menschen. Warum? Weil Jesus am Kreuz die Welt versöhnt hat. Weil er die Macht der Sünde, die Macht der Vergeltung, die Macht der Rache gebrochen hat. Seine Kreuzesworte sind der Beleg: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wer diese Botschaft hört und den Geist des Gekreuzigten in sich aufgenommen hat und wirken lässt, der wird zu einem Kind des Friedens. Und so schreibt Paulus den Ephesern: Frieden zwischen Heiden und zwischen Juden. Das war damals eine Revolution. Das ist wie zwischen Russen und Ukrainer jetzt oder zwischen Palästinensern und Juden. Da müsste jetzt ein großer Friedensprozess stattfinden. Das wäre so die Botschaft, die Paulus da auch hätte. Vor vielen Jahren ging ein guter väterlicher Freund von mir über den Bauernhof meiner Schwiegereltern. Und als er durch den Stall gegangen war, über den Hof, durchs Haus gegangen war, da sagte er einen schönen Satz: Der Friede ist überall bis in den Kuhstall hinein zu spüren. Ist das nicht schön, wenn Menschen in unsere Häuser kommen und den Duft des Friedens verspüren, dass sie sagen: Hier wohnen friedliche Leute, hier möchte ich gern bleiben. Wir haben immer wieder ein paar Leute, die so spontan zu uns kommen und eine Stunde oder zwei bei uns bleiben und sich wohlfühlen. Es ist einfach schön, wenn wir solche Häuser haben, die eine Duftnote verbreiten. Hier wohnen friedliche Menschen. Und dann sagt Jesus: Ja, ihr sollt Kinder des Friedens sein und auch Boten des Friedens. Selig sind die Friedenstiften, sagt Jesus in den Seligpreisungen. Leider wird das in den Medien kaum erwähnt, dass es viele Christen gibt, die Friedensinitiativen in Gang gesetzt haben und durchführen. Ich habe vor kurzem einen Bericht aus Amerika, aus New York gelesen und gehört und gesehen, ja, das sind, der Name ist ein bisschen widersprüchlich, Friedenskämpfer. Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, in schwierigen Schulen, in schwierigen Gebieten in der Stadt New York. Und sie sind von einem Pastor, werden sie angeleitet, und sie wollen sich nach der Devise von Martin Luther King richten, Frieden zu schaffen zwischen Menschen unterschiedlicher Rassen und zwischen Völkern. Also wir brauchen uns bei dem Thema Frieden nicht hinter der Friedensbewegung zu verstecken. Wir mögen viele Schwächen haben, aber wir sind die stärkste Friedensgruppe und Bewegung, die es gibt auf dieser Welt. Denn wir suchen nicht nur irgendeinen Frieden. Wir wollen den Frieden, der von Gott kommt. Und das können nur Christen, weil nur Christen diese Verbindung zu Jesus haben, zu Christus, zu seinem Geist, zum Wort Gottes. Ich habe noch eine kurze Geschichte. Eine nette Geschichte von einem schwäbischen Bauern von vor vielen Jahren, als manche Häuser noch Strohdächer hatten oder die Scheune noch Strohdächer hatten. Und da war so ein schwäbischer Bauer und gläubiger Christ und so ein paar Spitzbuben, die mal aus, weiß ich, in der Mainacht oder so, haben sie ein Strohdach neben seinem Haus abgedeckt. Vielleicht war es eine Hütte oder sowas. Aber er bemerkt das am frühen Morgen. Er sieht sie gerade noch, wie sie verschwinden wollen. Ach Leute, bleibt doch mal stehen hier. Also ich bin hier der Besitzer. Also jetzt, ja, ihr habt jetzt so tüchtig gearbeitet. Ihr braucht jetzt erstmal ein kräftiges Frühstück, Leute. Jetzt kommt mal, meine Frau hat schon was gerichtet. Boah, die haben vielleicht blöd reingeguckt, ja. Aber sie sind dann trotzdem, haben sich hingesetzt und haben ein paar Bissen und gegessen, ein paar Schlucken getrunken. Aber danach haben sie natürlich gleich wieder alles rückgängig gemacht, weil sie natürlich gemerkt haben, das war jetzt unfair, diese Menschen gegenüber. Und auch das führt zum Frieden. Überwinde das Böse mit Gutem. Kommt auch aus der Bibel und nicht aus einem Politiker-Debattierclub heraus. Überwinde das Böse mit Gutem. Und das Letzte, was ich schon angedeutet habe, ist, das Zweitletzte. Wir haben das Evangelium des Friedens. Die Botschaft des Friedens lautet ganz einfach: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Kernpunkt des Friedens. Und das ist der Punkt, warum heute so wenig Frieden ist. Weil nicht der Friede mit Gott nicht gesucht wird. Und dann haben wir das andere Wort wieder: Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und wer den Gott des Friedens in seinem Herzen hat, der ist ein Bote des Friedens. Der hat die Botschaft des Friedens. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dort fängt der Friede an. Und dort entwickelt sich der Friede. Ja, Gott versöhnt die Welt mit sich. Und sie soll Wirklichkeit werden, diese Versöhnung in Ehen und Familien, in Gemeinden und in Dörfern und Städten, unter verschiedenen Volksgruppen und religiösen Gemeinschaften. Und das Allerletzte und das Allerschönste ist, wir gehen nicht einer schlechten Zukunft entgegen, sondern wir gehen in das Land des Friedens, in das Reich des Friedens, das Land jenseits unseres Gesichtskreises, dort, wo Jesus regiert. Ihr Lieben, bei allem Leid, bei all den Kriegen und Konflikten dürfen wir wissen, wir gehen einer friedlichen Zukunft entgegen. Haben wir die 7 Friedensmerkmale herausgehört? Ich nenne sie noch mal ganz kurz. Wir haben einen für euch Konfirmanden, vielleicht merkt ihr euch 1 oder 2. 7 wäre natürlich toll. Wir haben einen Gott des Friedens. Er stiftet den Bund des Friedens. Wir haben den Friedefürst Jesus. Das Kreuz ist das Friedenszeichen. Wir haben in der Bibel das Evangelium des Friedens. Wir sollen Friedensboten sein. Und wir gehen in das Land des Friedens. Frieden in der Welt, hier ist es zu Hause. Im Wort Gottes, in diesen 7 Punkten. Und so wünsche ich uns, dass wir diese großartige Sache im Herzen behalten und dort, wo wir stehen, wo wir gerufen werden, dort wir zu Friedensboten werden mit der Friedensbotschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn das Kreuz ist das Friedenszeichen und wir gehen in das Land des Friedens. Ich denke, wir sehen uns dort im Land des Friedens, manche Elmendinger und manche Öschelbronner. Gott segne euch.